Glanzstunde. Samtene Dunkelheit legt sich über Wiesen und Felder. Es wird still und kalt. Nacht bricht über das kleine Städtchen Bethlehem herein. Allmählich verlöschen die letzten Lichter in den Häusern. Nur noch der Schein eines flackernden Feuers auf einem umliegenden Hügel ist sichtbar. Dort in der Finsternis lagern einsam die Hirten mit ihren Schafen. Dicht gedrängt sitzen sie ums Feuer und saugen begierig dessen Wärme auf. Doch richtig behaglich wird es in den eisigen Nächten keinem von ihnen. In dieser gedankenverlorenen Ruhe stimmt nun der älteste Hirte mit brummiger Stimme ein Lied an. Nacheinander fallen die übrigen ein, bis die Melodie sich traurig und träge in den Himmel erhebt. Zwischen den tief gesungenen Tönen ertönt plötzlich ein schräges Quietschen. Abrupt verstummen die Sänger. »Entschuldigt bitte«, murmelt eine junge Stimme in die misstönende Stille. »Ich wollte euch nur so gerne auf meiner Flöte begleiten.« Der Älteste brummt verärgert, »Benjamin, wie oft haben wir es dir gesagt? Entweder du singst mit oder du bist still, aber deine Flöte passt nicht zu unserer Musik. Geh und lass uns eine Weile in Frieden, du Plagegeist.« Zustimmendes Gemurmel ertönt. Auch die übrigen Hirten sind so gar nicht begeistert über die flötistischen Begleitung. Seufzend rappelt Ben sich auf und schleicht mit hängendem Kopf in die Dunkelheit davon. Seine Flöte fest umklammert. »Ob sie uns irgendwann auch einmal mitspielen lassen?«, fragte Benjamin bekümmert und lehnt sich an einen Felsen in Sichtweite des Feuers. Die feine, selbstgeschnitzte Flöte in seiner Hand pfeift empört. »Es muss doch auch in deren sturen Köpfe, dass wir eine wohlklingende Ergänzung zu ihrem krummeligen Gesang sind.« Ben kichert. Ein kleines bisschen mussten die beiden wohl noch üben, um als wohlklingend zu gelten. Aber seine kleine Flöte hat recht. Irgendwann würden auch sie jemanden finden, der ihre Musik zu schätzen weiß. So blicken die beiden versonnen Richtung Feuer und träumen von besseren Tagen.
»Psst, Ben, hey, Ben, wach schnell auf!«
weckt ihn die kleine Flöte mitten in der Nacht. Verschlafen blinzelt Ben und kneift seine Augen schnell wieder zusammen. »Hä, warum ist es mitten in der Nacht so hell auf einmal?« Der Junge hält sich die Hände vors Gesicht und zwinkert zwischen den Fingern hindurch. Die Hügel schimmern warm und Licht überflutet. Das Leuchten geht von einer großen Gestalt beim Feuer aus. Sie winkt mit einem nachsichtigen Lächeln den Hirten zu, die sich aus Angst hinter Felsbrocken verborgen haben. Ben stupst seine Flöte an. »Komm!« »Das müssen wir uns genauer ansehen«, meint der Junge und schleicht sich dann vorsichtig näher. »Keine Angst, ihr Hirten. Ich habe euch eine großartige Nachricht zu erzählen. Heute, in dieser kalten Nacht, ist euer Retter geboren«, ruft die helle Gestalt freudig. »Noch ist er ein kleines Kind, im Windeln in einem Futtertrog, aber er wird uns allen Frieden bringen.« Helle Stimmen erschallen klar in der Nacht und singen und preisen Gott mit ihrem feierlichen Klang. Ben spürt eine Gänsehaut seinen Rücken hinunterfahren. Harmonien schweben, legen sich übereinander, verzaubern. Der warme Jubel verklingt langsam und zurück bleibt die kalte, stille Nacht. Der Hirtenjunge und seine kleine Flöte schauen sich ergriffen an. »Boah, so schön möchte ich auch spielen können«, flüstert die Flöte, »so voller Gefühl und Wärme.« Ben nickt nur. Das wäre auch sein Traum, aber dazu müssten sie zuerst die Gelegenheit erhalten, um zu üben und zu spielen. Und wer weiß, wann das jemals der Fall sein wird. Inzwischen sind die übrigen Hirten aus ihren Verstecken hervorgekrochen und diskutieren aufgeregt miteinander. Dann packen sie geschwind ihre 7 Sachen und laufen eilig in Richtung des dunklen Städtchens. »He«, ruft Ben empört, »wartet auf uns, wir wollen doch auch mit.« Der letzte Hirte dreht sich im Laufen um und winkt ab. »Nee, nee, Ben, jemand muss doch noch auf die Schafe aufpassen. Bleib du mal lieber hier.« Schon verschmelzen ihre Gestalten mit der Nacht. »Puh«, die kleine Flöte bläst missmutig aus allen Löchern. »Also jetzt reicht's langsam. Weshalb schließen die uns immer aus? Die komische Lichtgestalt hat deutlich gesagt, dass dieses Kind uns allen Frieden bringen wird. Meiner Meinung nach schließt das auch Jungmusiker mit ein. Der Hirtenjunge nickt zustimmend. Gut gesagt, kleine Flöte. Der Gesang hat mich ganz kribbelig und neugierig gemacht. Dieses Kind müssen wir auch finden. Entschlossen steckt Ben die Flöte in seine Brusttasche und macht sich auf dem Weg nach Bethlehem. Flink eilen der Hirtenjunge und seine Flöte über Stock und Stein, was sie wohl finden mögen. Die Flöte träumt von weiteren himmlischen Gesängen und Bens Gedanken kreisen um diesen Friedensbringer. Aus der Dunkelheit schälen sich die Umrisse der ersten Häuser Bethlehems. Ben wird langsamer. Hä, wo sind die anderen Hirten hingelaufen? Rechts oder links, kleine Flöte, weißt du das? Die Flöte trällert schon ganz aufgeregt. Nach rechts, dort habe ich noch zwei Gestalten verschwinden sehen. Schon geht es weiter durch die engen Gassen des Städtchens, immer auf den Fersen der anderen Hirten. Schließlich beobachten Ben und seine Flöte, wie die Hirten in einem kleinen Stall ganz am Rande von Bethlehem verschwinden. Aufregung ergreift die zwei. Auf leisen Sohlen schleichen sie zum Stall und spähen vorsichtig zwischen den Ritzen hindurch. Ganz unspektakulär sitzen dort ein Mann und eine Frau mit einem winzigen Kind in den Armen. Die Hirten haben sich ehrfurchtsvoll niederkniet und bestaunen den Kleinen mit großen Augen. Ein tiefer Friede erfüllt den Stall bis in die letzte Ecke. Mit einem Mal beginnt das Kind unruhig zu werden. Es weint. Noch ungeübt wiegt die Mutter es in seinem Arm. Doch alles Zureden wirkt nicht. Die Hirten stupsen sich an und meinen, vielleicht lässt sich der Kleine mit etwas Musik beruhigen. Die Mutter nickt dankbar, als der Älteste ein Lied anstimmt. Sie tragen die einfache Weise. Doch das Baby lässt sich nicht beruhigen. Es schreit nur noch lauter.
Pff, Ben, komm, vielleicht kann unsere Musik das Kleine besäftigen. Schlägt die kleine Flöte.
Schlägt die kleine Flöte eifrig vor. Benjamin schluckt und nickt. Kurz schüttelt er seine Finger, holt tief Luft und legt die Lippen an den Flötenschnabel. Eine leise, helle Melodie dringt in den Stall. Sanft und tragend spielt Ben von seinem Platz unter dem Fenster. Er gibt sich alle Mühe, so gut wie nie zuvor in seinem Leben zu spielen. Und drinnen im Stall wird es nach und nach wieder still. Nur noch die kleine Flöte ist zu hören. Der Hirtenjunge verliert sich so in seiner Musik, dass er den Mann erst bemerkt, als dieser schon vor ihm kniet. Du spielst so voller Gefühl. Komm doch bitte hinein ins Warme und lass uns deine Musik noch besser hören. Ben setzt erstaunt ab. Als seine Flöte ihm ins Gesicht pustet, rappelt er sich auf und betritt die Unterkunft. Die Hirten sehen ihn ganz baff an. Doch mit einem Blick auf das ruhige Kind beginnt Benjamin nun voller Freude erneut zu spielen. Die Augen des Kleinen blinzeln aufmerksam zurück und zum ersten Mal in seinem Leben fühlt Ben sich gesehen.
Wow. Heiligabend. Der kleine Ben fühlt sich zum ersten Mal gesehen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du da stehst und sagst, hey, ich fühle mich manchmal nicht gesehen. Heute ist dein Tag. Heute feiern wir einen Geburtstag von Jesus. Ein Geburtstag, der so anders ist wie sonst. Warum? Weil nicht irgendjemand, wir schenken nicht Jesus unbedingt was, sondern wir schenken uns gegenseitig was und erinnern uns immer wieder aufs Neue daran, was er eigentlich für uns getan hat. Heiligabend, Freunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es jedes Jahr aufs Neue dieser Tag, der plötzlich da ist. Und ich mir denke, das kann doch gar nicht sein. Das Jahr hat doch gerade erst angefangen. Und plötzlich ist das Jahr schon wieder vorbei. Und das Schöne ist, an Heiligabend, das ist für mich immer so ein Moment, wo ich zumindest versuche, so einen Moment innezuhalten, nochmal durchzuatmen, nochmal neu zu fokussieren, zu gucken, okay, was war denn dieses Jahr? Was kommt denn noch alles im nächsten Jahr? Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns ganz neu fokussieren und bewusst machen. Wir sind ja heute auch in dieser Reihe drin von das Kind, das in keine Schublade passt. Und Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir alle benutzen ja so ein Schubladendenken. So. Egal, ob du schon mal, also wir sind in Schubladen drin, wir stecken Menschen in Schubladen, wir werden selber in welche gesteckt. Und auch wenn du heute hier bist, dann hast du hoffentlich eine Erwartung mitgebracht. Und es ist auch so eine Art Schublade. So die Erwartung, dass Gott mich heute Abend berührt. Vielleicht die Erwartung, dass Gott mich gar nicht berührt. Vielleicht die Erwartung, dass ich heute Abend eine Offenbarung bekomme, wie die Hirten, denen plötzlich dieses Licht angestrahlt hat und die gesagt haben, wow, was passiert hier gerade? Und ich glaube, das ist wirklich gar nicht so, so krass, wenn wir das lesen, wie das dann tatsächlich war. Weil dieses Licht, wenn so ein Engel kommt, ich glaube, das ist schon furchteinflößend. Vielleicht bist du heute hier, weil du sagst, ja, wenigstens an Weihnachten gehe ich einmal im Jahr in die Kirche. Oder du bist hier, weil du sagst, ich bin jede Woche da, also gehe ich natürlich auch an Heiligabend her. Und wenn wir ehrlich sind, dann packen wir auch Jesus in so eine Schublade rein. Ich weiß nicht, welche Schublade du ihn packst, aber vielleicht steht auf deiner Schublade gnädiger Freund. Und du sagst, mein Jesus, das ist so ein netter, der hat immer weite Arme für mich und der ist immer gut zu mir. Oder vielleicht packst du ihn in diese Schublade, starker Retter, weil du selber gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, genau so einen brauche ich. So. Und, oder du hast vielleicht auch diese Schublade von Jesus, der religiöse Spinner. Wer braucht den schon? So, ja, okay, wir haben ein paar Feiertage, weil der anscheinend mal da war, aber was will ich mehr mit dem? Und wisst ihr, das Schöne ist, ich verspreche dir eins, er wird in keine dieser Schubladen passen. Warum? Jesus sprengt alle diese Schubladen, in die wir ihn versuchen reinzuschauen. Wir haben die letzten zwei Sonntage schon zwei Schubladen angeschaut und wir haben heute uns eine Schublade angeschaut, oder wollen uns heute eine Schublade anschauen, die heißt, Jesus ist für alle gekommen. Und ich fand diese Geschichte wunderschön. Wir haben da spontan noch drüber gesprochen am Sonntag, ob wir sowas einbauen, weil ich gesagt habe, irgendwie fehlt mir noch ein tolles Element für den Gottesdienst, um es noch runder zu machen. Und ich habe die Geschichte gelesen und ich war total berührt davon, weil ich dachte, genau diese Geschichte zeigte genau das. So die Hirten, die älteren Hirten, die sagen, der kleine Ben hat überhaupt keinen Platz hier gerade. Wir können den gerade nicht brauchen mit seiner komischen, schrägen Flöte. Und am Ende kommt genau diese schräge Flöte zum Einsatz, die hilft, dass das Baby ruhig wird. Deswegen, Jesus ist für alle gekommen und inkludiert alle. Egal, wo du heute stehst, ob du mit Jesus unterwegs bist, ob du nicht mit ihm unterwegs bist, am Ende des Tages ist Jesus für dich und für mich gekommen. Und Heiligabend ist der Moment, in dem folgender Bibelvers Realität wurde. Und der steht in Jesaja 9, Vers 5 und 6. Da heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Was für ein Vers, oder? Ich finde diese Attribute, die wir wissen heute, dass es Jesus war. Als Jesaja das damals aufgeschrieben hat, hat er noch keine Ahnung gehabt, dass es Jesus sein wird. Aber sie haben einen Messias, einen Retter erwartet, der genau diese Attribute alle ausfüllt. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Friedensfürst, ewiger Vater, der war und immer sein wird. Und im Verlauf der Geschichte sehen wir, dass Jesus genau das alles war. Er war wunderbarer Ratgeber. Wenn Menschen zu ihm kamen und ihm Fragen gestellt haben, hat er ihnen Antworten geliefert, die kein anderer geben konnte. Er war der starke Gott, der kam und hat die Sünde zerschlagen am Kreuz. Raphael hat es gerade in der Begrüßung gesagt. Ohne Weihnachten kein Golgatha, ohne Weihnachten kein Sieg am Kreuz, ohne Geburt Jesu kein Überwinden von dem Graben, den wir nicht überwinden können. Jesus war das alles und schenkt uns all das. Und genau darum geht es an Weihnachten, an Heiligabend. Wir erinnern uns mit den Geschenken, die wir uns schenken, eigentlich daran, dass wir das größte Geschenk bekommen haben. Weil das Schöne an so einem Geschenk ist, dass wir das ja nie verdient haben eigentlich. Weil jemand ist großzügig zu dir und sagt, hey, ich schenke dir etwas. Warum? Weil ich dich mag, weil ich dich liebe, weil ich dir was Gutes tun möchte. Und nicht unbedingt, weil du mir 100 Punkte schon entgegengebracht hast, jetzt gebe ich dir mal einen zurück, sondern ich tue das einfach so, weil ich dich liebe. Und ich habe mir gedacht, kreativer Prediger, wie ich manchmal bin, ich habe noch ein zweites kreatives Element dabei. Und ich habe mir gedacht, wir lesen die Geschichte, die Raphael schon angeteasert hat, heute mal auf zwei Arten weisen. Einmal lesen wir sie nachher und jetzt schauen wir sie uns an. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht.
Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas.
Damals erließ Kaiser Augustus den Befehl, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. Und so zog auch Josef von der Stadt Nazareth nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, gebar Maria ihren Sohn. Und weil in der Herberge kein Platz für sie war, wickelte sie ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Da sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. In jener Zeit kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie hatten einen Stern aufgehen sehen und folgten ihm. Und der Stern zog vor ihnen her zu dem Ort, wo das Kind war. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und holten ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Frohe Weihnachten!
So, jetzt haben wir uns noch mal kurz versinnbildlicht, worum es heute Abend geht. Das Kind, das in keine Schublade passt. Darum geht's. Ich habe es die letzte Woche, wo ich gepredigt habe, schon gesagt, Jesus passt in keine Schublade. Er kommt auf eine ganz andere Art und Weise, wie alle das erwartet haben. Die Sterndeute kommen und erwarten ihn, wie man das von einem König erwartet, in einem Palast, genau. Aber nicht unbedingt in einem Stall. Und mir geht es immer wieder so, wenn ich darüber nachdenke, meine Schublade ist oft die, dass ich sage, wie unwürdig ist es eigentlich, dass Jesus in so einer dreckigen Futterkrippe rumliegt. Weil ich glaube nicht, dass sie groß sauber war, sondern das war halt das Erstbeste, was sie hatten. Sie haben ihn reingelegt und er lag da. Und ich denke mir, ja, absolut. Ich denke mir so, nee, das ist doch nicht würdig meinem Gott, meinem Retter. Und genau deswegen macht Jesus es, glaube ich, genau auf diese Art und Weise, weil er sich sagt, wenn der Sven mich so erwartet, dann mache ich es anders, weil ich will auch den Sven überraschen. Jesus passt in keine Schublade und trotzdem versuchen wir ihn immer wieder in unsere Schubladen hineinzupressen. Warum? Weil wir haben so den Drang, dass wir gerne Dinge kategorisieren möchten, dass wir sie besser verstehen und greifen können möchten. Und deswegen versuchen wir, auch Jesus zu beschneiden ein Stück weit, damit er in meine Box hineinpasst. Und Jesus kommt und sagt, ich mach das aber nicht mit. Und wisst ihr, wir sind selber auch immer wieder in solchen Kisten drin, in solchen Boxen drin, in solchen Schubladen, wie auch immer du es heute nennen möchtest. Und ich glaube, dass auf einer dieser Kisten, in denen wir so drin sein könnten, manchmal steht Selbstzweifel. Dass du sagst, ich bin es doch gar nicht würdig. Warum sollte denn ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, seinen Sohn für mich schicken? Das bin ich doch gar nicht wert. Und genau deswegen kommt dieser Jesus für dich und für mich, weil du bist es wert. Genau aus dem Grund. Oder vielleicht bist du manchmal so dieser, ich mache so viele Fehler-Typ, ich bin es doch gar nicht wert, dass das ich überhaupt was empfangen darf. So, also kennt ihr diese Menschen, die dir, wenn du ein Geschenk bekommst, die dann so ganz demütig eigentlich sagen, ach, das ist doch nicht nötig gewesen. Und ach, und über. Kennt ihr die? Habt ihr schon mal erlebt? Das ist meistens gar nicht demütig, sondern das ist ein Problem mit Selbstwert. Menschen denken schlecht über sich und ich kenne das selber von mir. Ich bin auch oft so, dass ich manchmal gar nicht so positiv von mir denke oder rede, weil ich denke, ich kenne mein Leben und das sind so viele Baustellen. Wow, wenn du alles wüsstest, huiuiui. Aber Gott sagt, nee, ich gebe dir dieses Geschenk. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den Gott heute Abend machen möchte, mit dir und mit mir, zu sagen, vielleicht bist du in dieser Selbstzweifel, Selbstverdammungskiste drin und sagst, ich bin es gar nicht wert. Und Gott sagt, hey, ich möchte gerne diese Kiste heute Abend aufmachen, dir meine Hand reichen und sagen, ich helfe dir raus aus dieser Kiste. Es gibt auch eine andere Kiste, in die du dich selber hineinpacken kannst. Und das ist so diese Kiste von Selbstgerechtigkeit. So dieses, ich bin doch super. Und zwar in so einer übertriebenen Art und Weise. So, ich mache doch alles richtig, ich kann gar nichts falsch machen. Ich bin so ein toller Typ. Also, wenn Gott für irgendeinen kommt, dann natürlich für mich. Ist doch klar. Alle anderen stinken ab gegen mich. Aber wenn der Herr Jesus kommt, dann kommt er natürlich zu mir. Und wisst ihr, auch hier ist das eine Schublade, in die ich mich selber vielleicht hineinstecke. Oder dieses, ich bin etwas Besseres wie die anderen. Dieses Elitäre so ein bisschen. Ich bin studiert oder und deswegen bin ich was Besseres. Ich bin Businessman, deswegen bin ich was Besseres. Keine Ahnung. All diese Punkte könnten sein, dass du sagst, das bin ich. Und Gott kommt und reicht dir heute seine Hand und sagt, ich helfe dir gerne aus deiner Kiste raus, weil auch für dich bin ich gekommen. Und nicht nur für dich, sondern auch für dich. Und wisst ihr, Jesus kommt nicht für die besonders Guten oder die besonders viel Tolles für ihn und sein Reich gemacht haben, sondern er kommt für jeden Einzelnen. Er kommt für die, die ihn brauchen. Und er gebraucht Menschen, die du und ich wahrscheinlich gar nicht auswählen würden. Sind wir doch mal ganz ehrlich, nehmen wir uns mal die Charaktere aus der Weihnachtsgeschichte einzeln vor. Maria, unverheiratet, schwanger. In welcher Church würde diese Frau auf die Bühne kommen und sagen hier, und wir sagen Halleluja? Schwierig, oder? Josef, einfacher Zimmermann, bisschen handwerklich begabt wahrscheinlich, weil sonst würde er den Job nicht machen. Erster Move, als er hört, dass seine Verlobte schwanger ist, ist, ich gehe, ciao. Mir doch egal, was mit der Dame wird. Wahrscheinlich hat er nicht mal Dame gesagt, aber er dachte sich, ich bin weg. Verantwortung, nee, danke, ich bin raus. Würden wir auch nicht unbedingt wählen. Also ich als guter geistlicher Leiter würde auf ihn jetzt im ersten Moment wahrscheinlich nicht meine Pferde setzen und sagen, der Josef, der wird's rumreißen. Ganz bestimmt. Oder wir haben diese Szenerie. Erwarten würden wir einen König der Könige, haben wir gerade schon gesagt, in einem Palast. Gott wählt einen Stall. Gott wählt auch noch nicht mal, ich habe euch das letzte Woche erzählt, es gab ja diese verschiedenen Gruppen unter den Juden. Es gab diese Zeloten, ich habe sie liebevoll die Assassinen der Juden genannt, die quasi haben dir in der dunklen Ecke aufgelauert und haben dich abgemeuchelt, wenn du Römer warst. Es gab die Essener, die sich in die Wüste zurückgezogen haben und gesagt haben, wir sind das einzig wahre heilige Volk Gottes und wir sind die, wenn der Messias kommt, dann kommt er aus uns raus. Und deswegen dürfen wir auch mit dem ganzen Pöbel, der so möchte gern jüdisch wäre, machen wir nichts, weil wir sind die einzig wahren Juden. Oder es gab die Pharisäer und ich habe uns liebevoll mit den Pharisäern auch verglichen, weil ich gesagt habe, wir sind in der Weihnachtszeit so, ich glaube, Jesus könnte vor uns ein Wunder performen und wir würden es manchmal gar nicht mitbekommen. Warum? Weil wir so stier auf dieses, jetzt muss es perfekte Heiligabend und Weihnachten und hier Geschenke da und vorbereiten dort passieren. Wir verpassen manchmal dieses Innehalten, dieses Durchatmen, dieses bei Jesus zur Ruhe kommen und diesen Frieden auch bekommen. Jesus ist auch nicht nur für die Einheimischen da. So, also Jesus kam mit einem klaren Auftrag, nämlich die Juden wieder zu Gott zu führen. Aber halt auch nicht nur. Er offenbart sich nicht nur den Einheimischen, sondern da kommt dieser Stern. Und irgendwie waren ja nicht nur drei, aber der Überlieferung sind es drei Astronomie-Fans, die in die Sterne gucken und sagen, Mensch, da leuchtet aber einer besonders hell. Schlagen wir mal unser kluges Buch auf. Oh, das ist ein Stern, der leuchtet nur dann, wenn ein König geboren wird. Lass uns mal loslaufen. Und dann laufen die los. Und dann wandern die ewig und drei Tage. Gott ist für die Ausländer da. Gott ist für die Einheimischen da. Gott ist für alle da. Nicht nur für die Besten, nicht nur für die, die besonders heilig leben, sondern für dich und für mich, die das oft gar nicht tun. Deswegen, Jesus kommt anders als erwartet. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Jesus ist anders als erwartet, Jesus kommt anders als erwartet, Jesus agiert anders, als wir es erwarten. Und wisst ihr, ich liebe die Weihnachtsgeschichte und auch, dass wir jedes Jahr aufs Neue eigentlich das Gleiche lesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es manchmal die Herausforderung, weil ich immer sage, ich möchte gerne irgendwas Frisches, Neues da drin entdecken. Auch dann gerade beim Predigen zu sagen, die Geschichte ist toll, aber ich möchte was finden, was noch keiner vorher gehört hat. Und dann denke ich mir, wow, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, da ist einfach so krass vorgegeben. Und ich denke mir, okay, auch da drin wird Gott wirken und ich lasse ihn zu. Und ich habe tatsächlich für mich dieses Jahr wieder was Frisches entdeckt in dieser Weihnachtsgeschichte. Und wie gesagt, ich bin seit, warte mal, lass kurz rechnen, über 20 Jahren mit Jesus unterwegs und höre seit über 30 Jahren wahrscheinlich an Weihnachten diese Geschichte und denke mir, krass, dass da immer noch was Neues dabei rumkommen kann. Deswegen lasst uns mal nochmal in diesen Text eintauchen und wir lesen mal gemeinsam den ersten Part. Lukas 2, die Verse 1 bis 7. Da heißt es, zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal und war als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. Hey, da steckt schon so viel Spannendes drin. Punkt 1. Diese römische Volkszählung hatte genau zwei Zwecke. Zweck Nummer 1 war, zu gucken, wer ist wehrfähig und wer könnte in die römische Armee, wenn du Römer bist. Und wie viele Leute haben wir im Land, die Steuern zahlen müssen. Ganz klassischer Move. Die Juden hatten den Vorteil, dass sie jetzt nicht in die römische Armee hinein mussten, aber Steuern mussten sie trotzdem zahlen. Und der Erlass von Kaiser Augustus, und ich finde das auch wieder spannend, es heißt hier, es passierte zum ersten Mal. Das ist vorher noch nie gemacht worden, so eine Volkszählung. Aber in dem Moment, wo Maria mit Jesus schwanger ist, passiert es zum ersten Mal. Warum? Weil zu Gottes vollkommen richtigem Zeitpunkt entsprach es genau seinem Plan, dass es genau in diesem Moment passieren soll. Und es ist schon auch krass, ne? Weil wir haben ja auch gelesen, dass er von Nazareth nach Bethlehem musste. Das ist jetzt keine Reise gewesen, wo du jetzt irgendwie 20 Minuten mit dem Bus gefahren bist, sondern da warst du schon ein paar Tage unterwegs. Vor allem, wenn du hochschwanger warst, dann war das echt keine schöne Reise, glaube ich. Vor allem in diesen letzten Momenten, bevor das Kind auf die Welt kommt, da sollen Schwangere viel laufen, habe ich mal mir erklären lassen. Aber ich glaube, das hat sie sich nicht vorgestellt, Maria, da dabei. Und dann denke ich mir, es ist passiert alles zu diesem gottgewollten Momentum. Und dann kommen die in Bethlehem an und dann gibt es kein Zimmer für die. Also ich denke mir, hier kommt wieder mein Bild von dem Futterdruck. Ich denke mir, hey, also Jesus, komm Gott, wirklich jetzt wenigstens ein Zimmer. So, wenn sonst schon vielleicht nicht so viel Gutes auf dieser Reise passiert, dann doch wenigstens ein Zimmer und nicht irgendwas anderes. Aber Gott kommt anders, wie wir uns das vorstellen. Und wisst ihr, wenn wir Gottes Willen tun, dann haben wir keine Garantie für ein bequemes Leben. Es ist nicht, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen und plötzlich alles super und immer super, sondern es ist herausfordernd. Es wird uns zugesagt aber in der Bibel, dass selbst unsere ganzen Unannehmlichkeiten, die wir erleiden müssen, eine Bedeutung in Gottes Plan haben. Und als ich das vorbereitet habe, kam mir ein Bild. Und es war das Bild von Zahnrädern. Und wisst ihr, wenn wir in so eine Uhr reinschauen, dann sind da ganz, ganz viele, also ich habe nie eine Uhr zusammengebaut, aber ich habe mal ein Video gesehen und das sind Zahnräder, die kann ich mit dem bloßen Auge schon fast nicht mehr sehen. So klein sind die und werden da zusammengemacht und die drehen sich und die drehen sich. Und irgendwann, wenn mal eins von diesen vielen kleinen Zahnrädchen nicht mehr weiterläuft, was passiert mit der Uhr? Sie ist kaputt. Sie geht nicht mehr. Und ich glaube, es gibt da manches Zahnrad, das vielleicht auch denken könnte, ja, meine Aufgabe ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber wenn dieses eine Zahnrädchen aufhört, dann bleibt die ganze Geschichte stehen. Die ganze Uhr bleibt stehen und geht nicht mehr vorwärts. Weil es braucht jedes einzelne Zahnrad, um dass am Ende die Uhr funktioniert mit all ihren Spielereien. Und selbst wenn es nachher nur die Stoppuhrfunktion ist in so einer Uhr. Und wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, dann entdecken wir ganz viele von diesen Zahnrädchen in der Geschichte. Vom ersten Moment an, vom Sündenfall bis hin zu Jesus, erkennen wir Zahnrädchen um Zahnrädchen um Zahnrädchen, wenn wir aufmerksam lesen. Und wenn ich das lese, dann gibt es auch manche Zahnrad, wo ich mir denke, okay, diese Episode, hat es die wirklich gebraucht? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Simson kennt, wo ich mir denke, okay, krass, das wäre doch auch, also das Ding mit Jesus wäre doch bestimmt auch ohne den, hätte der auch funktioniert. Und nee, Gott hat sich entschieden, jedes einzelne dieser Zahnrädchen zu nutzen. Warum? Weil Gott die Geschichte in der Hand hat. Und durch diesen Erlass, den Kaiser Augustus zum allerersten Mal gemacht hat, wird Jesus in der Stadt geboren, die Gott vorher dafür bestimmt hat, dass es diese Stadt sein soll. Und wisst ihr, damit erfüllt sich ein prophetisches Wort, das mehrere hundert Jahre vorher gegeben wurde. Das lesen wir in Micha 5, Vers 1 bis 4. Ich habe es euch mal mitgebracht. Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Also wir merken auch hier wieder, Bethlehem ist eigentlich ein völlig unbekannter. Und Israel herrschen soll, seine Herkunft reicht in die ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hochgeehrt werden und er wird der Friede sein. Das ist eine der klarsten Prophetien über Jesus und über sein Wirken. Und es wird mehrere hundert Jahre, bevor Jesus überhaupt für die Menschheit auf dem Plan war, niedergeschrieben und Gott lässt all diese Zahnrädchen zu, damit am Ende des Tages Josef mit Maria nach Bethlehem reisen muss, damit sich genau das erfüllt, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Und wir haben es in dem Text vorher aus Lukas gelesen, dass wir das Kind oder dass das Kind in der Krippe abgelegt wurde und das hilft unserem Bild so von diesem klassischen Stall. Ich weiß nicht, wie du dir so einen Stall vorstellst. Also wenn ich an so einen Stall denke, dann denke ich jetzt an so einen neumodischen Bauernhof. Da ist große Halle, großes Tor. Da sind dann viele Kühe zum Beispiel, die dann ihr Heu dahin geschmissen bekommen und dann das Essen. Aber das war nicht das Bild von diesem Stall. Das war nicht der Stall, der in eigentlicher Form der Stall war. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, die ich hatte in der Vorbereitung für diese Predigt. Diese Stall oder Ställe damals, die wurden in den Felsen hineingeschlagen. Das war kein, also so ein Stall ist an sich, glaube ich, kein besonders sauberer Ort, aber das war noch nicht mal gemütlich. Sondern wir haben immer so diese Idylle von diesem schönen Carport-mäßigen Stall. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du heute Abend oder schon in der Vorweihnachtszeit deine Krippe zu Hause irgendwo aufgebaut oder hast sie unter einem Baum stehen. Und wir haben immer dieses Bild von diesem schönen Stall und dann sind da alle und gemütlich. Aber nein, da war es nicht gemütlich. Da war es dreckig. Da war es unangenehm. Da war es nicht so. Also ich glaube, es hat auch damals 1 Million bessere Orte gegeben, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Und Gott hat sich entschieden, dass es dort aber sein soll. Der Stall war auch nicht die Atmosphäre, in der die Juden erwartet haben, dass der König aller Könige kommt. Und ich glaube, genau aus dem Grund hat Gott den Stall gewählt. Weil er gesagt hat, der Messias, der wird so anders sein, wie du dir es nur vorstellen kannst. Und sobald du ein Bild von ihm hast, werde ich es sprengen. Sobald du versuchst, ihn in diese Schublade hineinzupacken, werde ich diese Schublade sprengen, damit ich dir zeige, ich bin viel größer wie das. Ich habe so viel mehr. Und egal, mit welchem Bild du heute kommst, ich will dich einladen, wir dürfen Gott nicht durch unsere Schublade einschränken. Weil Gott will überall dort wirken, wo er gebraucht wird. Überall da, wo unsere Welt voll ist mit Schmerz und mit Leid, mit Sünde, mit all den Dingen, die uns von Gott eigentlich trennen. Genau dahin kommt der Messias, kommt Jesus, um da hineinzuwirken. Überall da, wo er in dieser sündigen und verunreinigten Welt gebraucht wird. Und wisst ihr, auch wenn Jesus unscheinbar als Baby auf diese Erde kam, unterschätzt nie, was er in deinem Leben für Auswirkungen haben kann. Die Zeloten zum Beispiel haben darauf gewartet, dass da ein großer Krieger kommt, der mit Schwert und Macht kommt und die Römer vertreibt. Und Gott kommt und sagt, ich mach's anders. Ich komme als wehrloses Baby. Was kann dieses Baby? Dieses Baby kann gar nichts. Es kann essen, es kann schlafen, es kann kacken. Und ein bisschen schreien. Für die Gesellschaft nicht wirklich viel Mehrwert. Noch nicht mal für die Eltern am Anfang, außer dass er ihnen Schlaf raubt. Und trotzdem liegt auf ihm all das, was wir vorher gelesen haben. Ewiger Vater, Friedensfürst, starker Gott, wunderbarer Ratgeber. Hey, Gott kann so viel mehr in deinem Leben tun, wie du dir das erwartest. Und dann kommt in diese Szenerie, kommen die Hirten rein. Und wisst ihr, wir haben ja so verschiedene Klassen immer in unserer Gesellschaft. Und unter anderem waren die Hirten so diese absolut Ausgestoßenen. So die, mit denen wollte keiner was zu tun haben. Die waren gut zum Schafehirten, als Hüten und draußen irgendwo vor der Stadt oder vom Dorf abhängen mit den Tieren. Aber mehr wollte man damals mit Hirten nicht zu tun haben. So, man wollte eher, man hing so bei den Rabbinern rum, das waren so die heiligen Heroes, so die richtig Großen. Da wollte man sein, aber bei den Hirten lieber nicht. Und wir lesen mal weiter ab Vers 8, da heißt es, in jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich trat ein Engel des Herrn in ihre Mitte, der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken heftig, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er, ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Wir lesen das oft, ne? Und haben meistens diesen kleinen, dicken, blonden Engel, der wie so eine Hummel, wo die Flügel kleiner sind wie der Körper und der eigentlich gar nicht fliegen kann, vor Augen, wenn wir an Engel denken. Wenn wir die Bibel aber lesen und über Engel lesen, dann sehen wir ziemlich schreckliche Gestalten. So mit 1000 Augen und schrecklich. Also wirklich, dass die Leute da auf den Boden geknallt sind und Angst hatten, das ist nachvollziehbar. Aber mir ging's oft schon so, wenn ich es gelesen habe, so, ja, was? Warum? Ist doch ein putziger kleiner Engel. Warum muss man da Angst haben? Nee, so ein Engel ist wirklich huiuiui, eine Gestalt, die ich nicht, der ich nicht unbedingt freiwillig begegnen möchte. Wenn der Herr mir das zumutet, Halleluja, aber wenn nicht, bin ich auch nicht undankbar, wenn er es nicht tut. Aber deswegen müssen die immer kommen und sagen, hab keine Angst, weil ich sehe schrecklich aus. Und dann kommt diese Botschaft. Der König aller Könige, der Retter der Welt ist geboren. Und daran könnt ihr ihn erkennen, interessante Nebennotiz. Man musste erwähnen, welches Kind es sein wird. So, als ob da 20 Kinder rumliegen und man überlegen muss, welcher ist jetzt der Richtige. So, da ist ein Baby da. Aber nein, es ist das, das in der Futterkrippe liegt. Nicht, dass ihr die Falschen anbetet. Auf einmal war der Engel von einem großen himmlischen Heer umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei dem Gott im höchsten Himmel und Frieden auf der Erde für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Gott fährt fort, seinen Sohn zu offenbaren. Aber eben nicht den Menschen, bei denen man das gedacht hätte. Lukas, aus dem Evangelium, wo wir es gelesen haben, berichtet, dass es zuerst den Hirten auf dem Feld verkündet wurde. Eben genau denen, mit denen niemand was zu tun haben möchte. Es gibt immer Menschen in unserer Gesellschaft und in unserer Umgebung, mit denen wir nicht so viel zu tun haben wollen. Die Gründe können mannigfaltig sein, aber genau zu den Menschen geht Jesus als erstes hin. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist es unsere Aufgabe, dass wir zuerst zu denen gehen. Und wisst ihr, ich habe in einem Kommentar einen interessanten Gedanken gelesen, nämlich vielleicht waren das diese diese Schafe und diese Lämmer, die sie da gehütet haben, das können auch Lämmer gewesen sein, die für die Opferung zum Tempel vorbereitet waren, dass sie die quasi zum Tempel geführt haben. Und es wurde ja immer wieder gemacht, dass diese reinen Opferlämmer geschlachtet wurden. Und wie cool ist es, dass genau diese Hirten das eine Lamm begrüßen dürfen, das auf die Welt kommt. Weil über Jesus wird gesagt am Ende des Tages, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, das ein und all, das einzige Opfer, das es braucht für immer. Wie cool ist das? Ich glaube, die Hirten waren wahrscheinlich mit die Ersten, die gecheckt haben, was da gerade vor ihren Augen passiert. Und dann stellen wir uns vor, das größte Ereignis der Geschichte. Warum das größte Ereignis der Geschichte? Wenn wir allein unseren Kalender anschauen, dann leben wir im Jahr 2024 nach Christus. Man kann jetzt diskutieren, ob das Todesjahr oder das Geburtsjahr der Startpunkt ist der Zählung. Das ist aber auch völlig Banane, weil nicht relevant. Aber es war so relevant, dass wir heute unseren Kalender danach orientieren. Das wichtigste Ereignis passiert einfach so nebenbei in einem Stall, wo es keiner erwartet. Und als es soweit war, hat man es denen verkündet, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Die gute Botschaft von Jesus lautet, dass er zu allen Menschen kommt. Nicht nur zu den besonders Reichen, nicht nur zu den besonders Heiligen, sondern zu den einfachen Menschen. Zu denen, die vielleicht das Gefühl haben, dass sie es gar nicht verdient haben. Die ganz Gewöhnlichen. Wisst ihr, Jesus ist für alle gekommen. Alle Sprachen, alle Nationen. Das ist auch Traum unserer Kirche als Mosaiko. Wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, wo alle Nationen, alle Sprachen, alle Generationen da sind. Genau dahin kommt Jesus und sagt, ich bin für dich da. Und Jesus kommt zu jedem, dessen Herz demütig genug ist, zu sagen, ich brauche dich. Und dort lässt er sich einladen. Wer auch immer du bist und was auch immer du tust, du kannst erfahren, dass Jesus in dein Leben kommt. Und zwar nicht, weil du irgendwelche speziellen Qualifikationen vorher erfüllt hast, so eine Art Checkliste von, wenn ich das und das und das und das und das alles erreicht habe, dann hat Jesus mich lieb. Sondern er sagt, ich habe dich lieb, bevor du überhaupt wusstest, dass es dich geben wird und mich gibt. Wir lesen weiter, Vers 15 bis 20. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen diese Sache, die der Herr uns hat wissen lassen, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten. Also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, cool, jetzt machen wir mal ein paar Schritte und gucken mal, wann wir ankommen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen auf und dachte oft darüber nach. Finde ich auch cool, ne? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Mary, did you know? Und ich finde es eigentlich noch komisch, weil natürlich hat sie es nicht gewusst. So. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Hast du gewusst, dass dein Sohn irgendwann übers Wasser läuft? Nein, hat sie nicht. Aber sie hat durch den Bericht der Hirten hat sie das Zeugnis der Engel gehört, dass er der Retter der Welt sein wird. Und das finde ich cool. Und das hat sie für sich behalten. Das hat sie in ihr Herz genommen und hat gesagt, darüber denke ich immer wieder nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf die Felder zurück. Sie priesen und loben Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Hey, die gute Botschaft Gottes ist, ich bin in die Welt gekommen für dich, für mich. Ich passe nicht in deine Schublade hinein, in die du mich zwängen möchtest. Egal wie gut oder nicht gut sie ist, ich werde sie sprengen wollen. Aber eine Begegnung mit diesem Baby, eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott, führt am Ende des Tages dazu, dass wir anfangen, ihn anzubeten. Und dass wir anfangen, anderen Menschen davon zu erzählen. Wir haben immer wieder, wenn du in die Bibel schaust, sind diese Momente da, wo Jesus Menschen begegnet und die Leute haben angefangen davon zu erzählen. Und vielleicht bist du heute hier und Gott macht genau dasselbe mit dir. Er begegnet dir und du fängst an, über ihn zu sprechen. Vielleicht bist du in den nächsten Tagen, sitzt du an einem Tisch, wo Menschen vielleicht gar nicht so richtig mit Jesus unterwegs sind und du kannst ihnen anfangen, davon zu erzählen. Was hat Jesus in deinem Leben gemacht? Was hat Jesus mit dir gemacht? Wisst ihr, das Geschenk seiner Gegenwart, das ist Heiligabend in uns. Jesus sagt, ich komme in diese Krippe und diese Krippe ist einfach nur symbolisch. Aber ich komme in deine Mitte. Ich brauche keinen Palast, ich brauche kein besonders sauberes Zuhause, ich brauche kein perfektes Essen, ich brauche keine gefakte Freude an Stimmung in meinem, unterm Tannenbaum. Sondern ich brauche diese Ehrlichkeit, ich brauche dieses Herz, das sagt, ich brauche diesen Retter. Und ich will dich nach Hause schicken mit diesem Gedanken, dass Gott dir seine Hand reicht und sagt, ich bin bereit, deine Schublade aufzumachen. Ich bin bereit, deine Schublade nicht nur aufzumachen, sondern sie rauszuwerfen und zu sagen, weg mit diesen Schubladen. Die Frage ist, nimmst du sie an? Und wisst ihr, Gott wählt nicht die Superleute, nicht die Superhelden. Gott wählt die, die ihr Leben nicht so im Griff haben. Gott wählt die, die wir nicht auswählen würden. Und schreibt mit denen Geschichte. Vielleicht sitzt du heute Abend hier und sagst, hey, ich glaube, mich würde Gott nie auswählen. Aber Gott kann und will mit dir Geschichte schreiben, wenn du sagst, ich bin bereit. Ich würde es tun. Wenn Gott zu mir sagt, jetzt go for it, ich wäre bereit, ich würde es tun. Und vielleicht denkst du, ähnlich wie die Hirten das damals gedacht haben, so mit mir will ja gar keiner was zu tun haben, dann möchte ich dich ermutigen. Das Kind, das in keine Schublade passt, lädt dich ein, mit ihm am Tisch zu sitzen. Lädt dich ein, dich von ihm gebrauchen zu lassen. Lädt dich ein, weil er sagt, ich bin nicht nur für mich, sondern ich bin für dich und für jeden Einzelnen in diese Welt gekommen. Warum? Damit wir am Ende des Tages wieder eine lebendige Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben können, der alles dafür tut, damit wir an seinem Tisch sitzen können. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Hey, und Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir uns ausstrecken dürfen nach dem, was du vorbereitet hast in den nächsten Tagen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns immer wieder neu aus diesen Schubladen, in denen wir drin sind, herausholen möchtest. Danke, dass du die Schubladen sprengst, in die ich dich hineinpresse manchmal und in die jeder von uns dich hineinpressen möchte, damit wir dich besser greifen können. Und Jesus, ich bete, dass du uns gebrauchst in diesen kommenden Tagen, dass wir ein Ort sind, wo dein Friede mitkommt. Dass da, wo wir sind, dass dein Shalom in die unsere Familien hineinkommt. Und dass wir merken, der Frieden, der höher ist als jede Vernunft, kehrt mit uns ein, unter den Tannenbaum, wo auch immer der ist, auch wenn du keinen Tannenbaum zu Hause hast, völlig egal. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest und danke, dass wir deine Boten und deine Zeugen sein dürfen und dass, wenn wir diese Begegnung haben mit dir, dass wir erleben dürfen, dass du mich in Anbetung führst und in die Mission und das du mich gebrauchen hast. Jesus, ich danke dir, dass ich ein mini Zahnrädchen in deiner Geschichte bin und dass du eine wichtige Aufgabe für mich dadurch vorgesehen hast. Danke, dass wir dieses Geschenk mitnehmen dürfen heute. Amen.